Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge der Gamer WG. Wir haben uns heute in unserer wunderschönen Küche zusammengefunden, um die Folge 111 zu besprechen und abzufeiern. Und ja, das mache ich nicht alleine. Mit dabei ist der Maurice. Hallo Maurice.
Hallo Thomas und ebenfalls mit dabei ist der Andreas. Hallo Andreas.
Hallo ihr beiden und hallo an die Zuhörer.
Ja, und bei der Folge 111 haben wir lange überlegt, was wir machen können. Und bei dieser ja quasi magischen Dreier-Eins ist uns natürlich ein Thema eingefallen, was dieses Jahr dann auch zum 11.11.2011 kommen wird, nämlich The Elder Scrolls Skyrim. Große neue Bethesda Softworks Rollenspiel. Und ja, wie die meisten vielleicht schon wissen, ist Skyrim ja keine neue Serie, sondern der fünfte Teil einer altehrwürdigen Rollenspielserie, die damals mit The Elder Scrolls Arena im Jahr 1994 begonnen hat. Und ja, dieses Spiel The Elder Scrolls ist ein sehr offenes Rollenspiel, was eine komplette Welt simuliert. Und so war es dann eigentlich auch beim ersten Teil damals im Vordergrund, dass ja das Spiel gerade mit der Größe geprotzt hat. Man hatte eine Fläche, so stand es damals zumindest in der Computerzeitung, die annähernd wohl die Größe von Zentraleuropa hat, die aber komplett generisch hergestellt war und wo man durch endlose Weiten gehen konnte. Das war eigentlich das, was mir auch so in Erinnerung geblieben ist. Denn dieses Spiel ja, ist ziemlich hässlich gewesen, kann man sagen. Habt ihr euch das mal angeschaut, oder?
Ich habe mir gerade ein paar Screenshots angesehen auf Google und für damalige Verhältnisse war das vielleicht ziemlich nett gewesen, vor allem wenn man bedenkt, wie groß das Spiel war. Aber ja, nochmal probeweise spielen, darauf kann ich wohl durchaus verzichten.
Ja. Ich kenne es auch jetzt nur von Bildern her, also von Screenshots, und ich glaube, ich würde es heute nicht mehr einlegen wollen.
Nee, also ich fand es damals auch schon hässlich. Also die Dungeons sehen alle so grau-matschig aus und die Figuren waren platt. Und zeitgleich gab es damals ja auch schon so Spiele wie Ultima Underworld, die mit sehr viel Liebe zum Detail relativ kleine Areale gestaltet haben. Und irgendwie war Elder Scrolls genau das Gegenteil. Also eine große offene Spielwelt, aber halt total generisch. Also insofern habe ich weder den ersten noch den zweiten Teil gespielt, Daggerfall, der dann 1996 auf den Markt gekommen ist. Und ja, ich glaube, so das erste Spiel, was dann auch optisch wirklich ein Reißer war, war dann das Spiel Morrowind. Und da hast du ja sehr lange reingeguckt, Andreas, oder?
Ja, damit habe ich mich sehr lange auseinandergesetzt. Ich hatte, da muss man dazu sagen, das ist ja erst in Deutschland rausgekommen, erstmal als komplett englische Fassung. Ich habe es dann auch eben als solche gekauft. Es gab später nochmal, ist es nochmal rausgekommen, dann auch wirklich dann mit deutscher Sprache. Aber ich habe es halt noch wirklich in der englischen Fassung hier gekauft. Und da unglaublich viel Zeit und ja, drin wirklich verbracht. Also im Endeffekt mit beiden Add-ons, es gab auch noch zwei Add-ons dazu, da dann wirklich eine dreistellige Stundenanzahl mindestens reingesteckt. So bin ich in dieser Welt aufgegangen. War auch ein bisschen witzig, weil es gab in meinem Freundeskreis so einen kleinen Glaubenskrieg. Es gab die eine Fraktion, die totale Anhänger von der Gothic-Serie waren, und es gab dann halt dann mich auf der einen Seite, der totale Anhänger dann halt von Morrowind waren. Und man muss dazu sagen, es gab dann halt schon dann auch insofern dann auch immer Unterschiede, dass dann halt Gothic war von der Welt her ein bisschen kleiner, dafür sehr organisch gemacht. Morrowind war sehr groß, wirklich extrem groß, obwohl ich so viel Zeit da drin verbracht habe. Wenn ich dann auf die Karte geguckt hatte, hatte ich vielleicht 4% oder so der Karte wirklich im Endeffekt erkundet. Und dafür war aber auch die Welt dann halt außerhalb der Städte doch sehr generisch dann halt. Es sah halt alles doch recht ähnlich aus.
Oh, da sprichst du den ersten, riesigen Kritikpunkt an, den ich mit der Serie an sich habe. Also Thomas und ich sind auch mit dem dritten Teil in die Serie eingestiegen. Ich habe mir damals vom Kumpel die Xbox ausgeliehen mit der Game of the Year Edition, weil ich wollte es unbedingt ausprobieren. Und ich bin ja jetzt eigentlich nicht der Freund von westlichen Rollenspielen. Und dieses Spiel hat quasi meinen Hass gegen dieses Genre damals nochmal unterstrichen. Und das liegt zum einen eben auch daran, dass das Wandern durch die Welt und auch durch die Städte irgendwie ziemlich belanglos wird. Also es gab zum Beispiel, nachdem ich einfach wild rumgewandert bin, irgendwann so ein Tempel. Und das Coole an sich ist ja eigentlich, dass man wirklich in jedes einzelne Gebäude rein kann und überall was aufgreifen kann und Informationen sammeln kann. Das Problem ist nur, die Welt ist so generisch und letzten Endes doch langweilig gestaltet in meinem Auge, dass ich keinen wirklichen Entdeckerwillen entwickelt habe und keine Lust hatte, mich dadurch diese doch sehr monotonen Gegenden zu schlagen. Und das ist so einer der größten Kritikpunkte, die ich an der Serie habe, dass in der Welt einfach zu wenig Eckpunkte sind, wo man sich orientieren kann, die einzigartig sind und wo man sagt, boah, an diesem Ort werde ich jetzt nicht nur einmal hier vorbeilaufen, sondern immer wieder mal zurückkehren, einfach weil ich nochmal diese Einzigartigkeit erleben will.
Ja, das Problem auch so ein bisschen, was Morrowind hatte, gerade, es war halt nicht sonderlich freundlich zu dem Spieler, wenn es darum ging, ihn darauf hinzuweisen, was er jetzt eigentlich genau machen muss oder wohin er genau zu gehen hat. Denn das Spiel war wirklich so enorm frei gestaltet, dass man doch teilweise sehr lange damit verbracht hat, überhaupt herauszufinden, was kann ich machen und was muss ich jetzt eigentlich machen? Also dann wirklich rauszukriegen, welche Aufgaben dann für die Hauptstory wirklich notwendig sind oder dergleichen, hat dann doch schon eine Weile gedauert. Auch was halt später erst gekommen ist, dann mit dem Nachfolger, dann halt mit Oblivion, dass es halt solche schönen Komfortfunktionen gibt, dass es halt einen Pfeil gibt, der sagt, da musst du hingehen.
Oder mit dem herum teleportieren. Ich weiß nicht, ob das auch in Morrowind schon möglich war, aber in Oblivion habe ich
doch
zur Genüge genutzt, auf jeden Fall, dieses Feature.
Ja, also wie gesagt, man hat dann in Morrowind dann halt immer nur so Wegbeschreibungen bekommen, so aller, geh an dem Brunnen da nach links, dann kommst du an drei Steinen vorbei, dann musst du nach rechts und so verlief das dann halt ab. Das war dann mitunter sehr viel Lauferei und Sucherei, um dann halt sein Ziel wirklich zu finden. Da musste man schon hart im Nehmen sein, um das wirklich über sich ergehen zu lassen. Was du gerade sagtest, das Reisesystem war auch so eine Sache. Bei Oblivion ist es ja so gewesen, hat man einmal einen Ort aufgesucht, kann man ja Schnellreisesystem machen. Ich mache die Karte auf und sage, ich möchte dahin und bin da. Ging bei Morrowind nicht.
Gut, hatte ich richtig.
Es gab aber halt diverse Reisemöglichkeiten. Es gab einmal Schiffe, das heißt alle größeren Städte, die an der Küste lagen, da war auch ein Schiff, das heißt man konnte von Stadt zu Stadt mit dem Schiff reisen. Es gab so komische fliegende oder gehende, ich weiß nicht, so komische Insektenwesen, auf denen man reiten konnte. Die waren dann an einigen Hauptstädten in der westlichen Teil der Welt verteilt. Da konnte man auch so ein bisschen umherreisen. Und was sich sehr gelohnt hat, selbst wenn man einen Krieger gespielt hat, sollte man sich auf jeden Fall einschreiben in der Magiergilde, weil dann konnte man deren Teleportsystem nutzen und sich dann von Magiergilde zu Magiergilde teleportieren.
Aber was du gerade angesprochen hast, wie die Riesenkäfer, ich muss sagen, so vom Gesamtstyle her fand ich Morrowind auch relativ untypisch für klassisches Fantasy. Insofern hat mir der Teil also vom ersten Anblick auch nicht ganz so gut gefallen. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, super, mal nicht so die üblichen Elfen und Zwerge und Orks, aber so diese Landschaften mit Riesenpilzen und großen Insekten, Käfern, auf denen man reiten kann, fand ich damals etwas abgefahren, so zumindest als Einstieg in das Spiel. Insgesamt muss man auch noch sagen, dass die Spielwelt im ersten Teil, also im ursprünglichen, auch am größten war. Das haben auch die Entwickler eingesehen und haben dann die Spielwelt ja aufgeteilt, sodass dann in den Folgeteilen immer nur noch die einzelnen Areale aus dieser Gesamtspielwelt aus dem ersten Teil dann erforscht werden konnten. Und so ist es dann ja auch bei Oblivion gewesen, dass man auch dort nur einen Teil, nämlich quasi das zentrale Königreich Tamriel die Provinz heißt Cyrodiil und der Kontinent Tamriel, genau, dann quasi erforschen konnte.
Was auf jeden Fall eine gute Idee ist, weil was ich gerade auch sagte, ich habe so extrem viel Zeit reingesteckt und eigentlich nur so wenig im Endeffekt von der eigentlichen Welt dann gesehen. Obwohl im Nachhinein, dadurch, dass sie natürlich recht simpel und einfach aufgebaut war, ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man nur einen Teil sieht. Aber was du auch gerade gesagt hast, was halt wirklich ungewöhnlich ist, man hat halt nicht dieses, ja, typische gehabt, es gibt Zwergen und Elfen und sowas dergleichen. Das gab es halt nicht, beziehungsweise es gab verschiedene Elfenrassen, Zwerge gab es nicht. Dafür gab es dann Echsenwesen und Katzenmenschen und alles, was man halt sonst eher nicht
Ja,
hat.
das also so vom Rassendesign muss ich schon zugeben, fand ich es durchaus interessant. Ich mag jetzt auch sowas wie bei Mass Effect. Einfach wo diese ganzen verschiedenen Welten aufeinanderprallen und die, obwohl sie alle total unterschiedlich sind, in gewisser Weise doch diese menschlichen Züge haben und dadurch so ein komplexes System entsteht wie möchte ich sagen, ja, mit so einer Art Klassensystem. Also diese Rasse wird bevorzugt von dieser Rasse und wird aber gehasst von dieser. Und da sind immer nette Komplikationen entstanden, auch in Morrowind schon. Und ich möchte ja nur an den Einstieg erinnern. Man ist ja als Gefangener, glaube ich, landet man da in diesem kleinen Hafengebiet. Und der erste NPC, auf den man trifft, ist ja so direkt so ein Katzenwesen. Und da war ich schon so rein vom Charakterdesign auf jeden Fall in der Welt gebannt. Das hat allerdings auch nicht lange gehalten. Aber auf die anderen Punkte möchten wir dann noch ein bisschen später zu sprechen kommen. Wie sieht's denn so rein von der Story aus? Weil von der habe ich ehrlich gesagt nicht viel mitbekommen.
Oh, ich erinnere mich nur noch etwas dunkel daran. Ich weiß nicht, ob Thomas das gleich nochmal ein bisschen genauer erklären kann. Es gab halt so einen großen Oberbösewicht, den es halt im Endeffekt zu besiegen galt. Ich weiß nicht mehr den ganzen genauen Plot. Aber um ihn zu besiegen, daran erinnere ich mich noch, da musste man halt zwei bestimmte Waffen finden. Einmal so einen kleinen Dolch mit einem Kristall drin und ich glaube einmal so einen Hammer. Und es gab so eine bestimmte Taktik, wie man den nur besiegen konnte. Aber warum, wieso, weiß ich jetzt leider nicht mehr ganz genau.
Ja, wobei ich auch finde, dass die Hauptstory eigentlich bei diesen Spielen gar nicht mal so wichtig ist, weil die Story ist das, was man selber draus macht. Dafür sind die Spiele so offen gehalten. Es gibt ja tonnenweise Nebenquests, die man erfüllen kann. Man hat die Möglichkeit, in den Städten Häuser zu kaufen. Man kann einem bestimmten Handwerk nachgehen. Man kann sogar Vampir werden oder ähnliches. Also irgendwie, man hat den Eindruck, in der Welt so ein bisschen leben zu können. Also, soweit das mit den eingeschränkten Möglichkeiten eben von so einem Spiel möglich ist.
Ja.
Aber insofern auch bei Oblivion, was ich ja dann auch ganz komplett durchgespielt habe, ich fand, die Hauptstoryline war jetzt nicht das Ziel. Irgendwie mein Ziel war es, die ganze Welt zu erforschen und dabei die Hauptstoryline irgendwie so mitzunehmen.
Das stimmt. Also es ist bei mir eigentlich auch so. Ich meine, ich habe dann zwar dann halt versucht, schon irgendwann die Hauptstory abzuschließen, aber die ganzen Nebensachen fand ich irgendwie faszinierender und sind teilweise auch mehr hängen geblieben. Also gerade in Oblivion, alleine die Geschichte, was mir relativ früh im Spiel passiert ist, dass ich halt Vampir geworden bin, allein die Geschichte, das wieder loszuwerden, fand ich wesentlich spannender und ja auch nervenaufreibender als im Endeffekt dann die Hauptstory.
Ja, da merkt man schon, dass wir hier zwei verschiedene Spielertypen haben, weil ich sehe das jetzt ganz anders, wenn ich ein Rollenspiel spiele. Und ich glaube, daran liegt auch der große Einfluss, dass ich eben aus dem JRPG-Lager komme. Ich möchte in erster Linie immer die Hauptstory erleben. Und da finde ich das bei Oblivion auch wesentlich besser gelöst. In Oblivion habe ich auch wesentlich mehr Zeit investiert als in Morrowind, weil da allein schon der Aufhänger am Anfang wesentlich besser einen in die Story geleitet hat, was man zu tun hat, wie man es zu tun hat und so weiter. Und in Morrowind war einfach, du kommst da an in dieser Hafenstadt, du lässt dich in dieses Buch eintragen, wo dir denn die ganzen Fertigkeiten und so weiter vorgetragen werden. Und dann bist du da in der offenen Welt und hast keinen Plan, was du machen sollst. Und ja, da habe ich mich dann auch irgendwie verloren.
Ja, das stimmt schon. Da ist halt Oblivion wesentlich einsteigerfreundlicher, dass es halt nicht am Anfang dann halt direkt mitnimmt, dass du dann halt den Leuten dann direkt am Anfang folgst und deine ersten Kämpfe hast und auch so ein kleines Tutorial damit verbunden ist und dann aber schon direkt in der Geschichte einfach drin bist. Hast du natürlich bei Morrowind nicht gehabt, aber wie gesagt, da muss man dann halt wissen, was man dann eben für ein Spieler ist. Wenn man da wirklich sehr viel Wert auf die Hauptgeschichte legt, dann wird man da insgesamt nicht so glücklich mit. Wenn einen aber dann die Welt und gerade auch das, was nebenher passiert, was ich halt sehr gerne gemacht habe bei Oblivion und auch bei Morrowind, waren halt zum Beispiel die Geschichten halt für die Gilden und für die ganzen Häuser dann halt Aufträge zu erfüllen und da dann halt an Ansehen zu gewinnen und dann am Ende dann halt der Chef zu sein. Das fand ich reizvoller als dann irgendwie andere Geschichten.
Auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn man ja mit einem Charakter Chef bei allen Gilden werden konnte. Ne? Also wenn man die Zeit investiert hat, konnte man genauso Chef der Magiergilde wie auch der Kriegergilde werden.
Bei Oblivion, ja, bei Morrowind war es sehr schwierig. Also bei Morrowind, da kam man sehr schnell an Punkte, wo man dann merkte, dass es doch nicht so einfach ist. Bei Oblivion ging es relativ einfach, ja.
Ja, kam ja auch immer auf den Schwierigkeitsgrad an, den man eingestellt hat. Aber grundsätzlich fand ich Oblivion, jetzt, weil ich es auch mehr gespielt habe, eben deutlich, deutlich besser. Also man hatte dort, wie ich fand, eine schönere Welt, die war noch irgendwie besser von der Gestaltung her. Die war zwar immer noch generisch, aber jetzt nicht mehr so stark. Also zumindest die ganzen Städte waren ja per Hand gebaut und es gab auch sehr schöne Flecken, die man erforschen konnte. Wo man es immer noch gemerkt hat, waren die Dungeons. Also das ist sicher eine ganz große Schwäche von Oblivion gewesen, weil hier alle Dungeons gleich aussehen oder es gibt irgendwie so 2-3 Sets aus Dungeons, ich sag mal so Erdhöhle, Steinhöhle und dann so
ja, stimmt.
Noch so diese Eileiden-Ruinen. Das war dann so ein bisschen High-Fantasy-Höhle. Aber grundsätzlich sahen die alle gleich aus, wobei ich wiederum die Rätsel in den Höhlen ganz toll fand. Also da war es dann so, dass quasi der spielerische Inhalt irgendwie deutlich besser war als die Optik jetzt in der Höhle. Wobei das ja gar nicht schlecht aussah, es sah halt nur immer gleich aus.
Ja, was man zu dem Generischen sagen muss, wenn ich jetzt auf Morrowind gucke und auf Oblivion, da stelle ich was Interessantes fest, wenn ich auf die Add-ons gucke. Das zweite Add-on von Morrowind, Blood Moon, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt.
Nein.
Da ist dann der Handlungsspielraum relativ begrenzt, dass es halt eine kleine Insel gibt, auf der man sich im Endeffekt bewegt. Aber dadurch, dass es eine kleine Insel mit wenigen Orten ist, wirkt die wesentlich organischer. Da hat man weniger, dass es sich halt alles wiederholt, weil es halt auf diesem kleinen Raum wirkt es dann halt deutlich organischer und lebendiger. Genauso bei Oblivion, das, wie heißt das Add-on? Shivering Isles war es, glaube ich.
Genau.
Was dann auch auf einmal eine sehr fantasievolle Welt hat, auch wieder mit wachsenden, riesigen, bunten Pilzen und alles, was natürlich auch storymäßig erklärt wird, warum die Welt so abstrus aussieht, aber halt interessanterweise, gerade wenn man dann auf die Add-ons schaut, ist es von der Welt her auf einmal wesentlich unterschiedlicher dann gestaltet als dann im Hauptprogramm, ja, was dann einfach auf der Größe der Welt liegt.
Das ist dann aber auch wieder so ein Punkt, also ich muss hier mal ein bisschen wieder ausbrechen und mein Lieblingsbeispiel Just Cause 2 einbringen. Es gibt einen Punkt für mich, wo ich einfach sage, ich liebe große Spielwelten, aber das ist einfach zu groß. Und dasselbe Gefühl hatte ich bei Morrowind. Hinzu kommt natürlich, dass zumindest die Xbox-Version jetzt nicht besonders große Weitsicht hatte und auch die Farbpalette an sich sehr, sehr grau-braun war, was dann auch in der PC-Version merklich war. Und es hat optisch schon nicht wirklich zu gefallen gewusst. Und das größte Problem, was ich vor allem mit Morrowind hatte, das war in Oblivion nicht mehr ganz so schlimm, war dieses Kampfsystem. Ich habe, glaube ich, im Mass Effect Podcast schon mal darüber gemeckert, aber ich mag es einfach nicht, wenn die Angriffsstärke ausgewürfelt wird. Wenn ich auf eine Ratte, und das ist jetzt ein echtes Erlebnis, was ich mit Morrowind hatte. Mein erster Gegner, den ich bekämpft habe, war eine Ratte. Und ich war mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet. Und ich bin an dieser Ratte gescheitert und bin gestorben. Und zwar einfach, weil mein Angriff ausgewürfelt wurde. Weil ein Treffer mal nicht gezählt hat, obwohl ich physikalisch die Ratte mit dem Schwert eigentlich getroffen habe. Aber weil das Spiel gesagt hat, nein, dieser Angriff geht daneben, weil wir es ausgewürfelt haben, bin ich durch diese kleine Ratte, ein einfacher Gegner in der Wildbahn, ja nicht ein großer Drache oder so, sondern eine kleine Ratte, bin ich gestorben. Und da wusste ich, also mit dieser Art von Spiel kann ich nicht viel anfangen. Und da bin ich froh, dass Oblivion das ein bisschen gerechter gehandhabt hat.
Man muss dazu sagen, es gab ja eine kleine Gemeinheit. Ich weiß gar nicht, ob das bei Morrowind auch so war, aber auf jeden Fall bei Oblivion erinnere ich mich noch daran, dass es halt dieses Level-Offset gab, dass dann die Gegnerstärke dann halt mit deinem Level dann auch etwas mitgewachsen ist.
Ja, das war die größte Design-Fehlentscheidung des ganzen Spiels, meiner Meinung nach.
Ja, wirklich toll war es nicht, weil man dann nicht wirklich das Gefühl hatte, stärker zu werden.
Ja.
und dann irgendwie doch ein Reiz verloren ging.
Ich meine, der Gedanke, der dahinter steckt, ja, war ja eigentlich, dass die sich überlegt haben, keiner soll, ähnlich wie bei einem Gothic-Spiel, der Gefahr unterliegen, in ein Areal hineinzulaufen, wo Gegner sind, die einen sofort tothauen. Das frustriert die Spieler. Und demzufolge hat man quasi auf Level 1 auch nur Level 1 Gegner. Und dann schafft man es, yeah, ich bin Level 2 und 3 und 4 und 5. Und dann steigen die Gegner eben im Level mit an. Und das fand ich irgendwie blöd, weil, wie du gerade sagtest, man hat nie das Gefühl, mal überlegen zu sein. Und irgendwie, das genieße ich bei so einem Spiel halt schon, dass ich irgendwann merke, hey, hier der Gegend bin ich entwachsen. Ob das jetzt logisch ist, dass in gewissen Arealen nur so kleine Viecher rumlaufen und in anderen eher stärkere, sei mal dahingestellt. Aber ich meine, das hat gerade dann so ein Gothic-Spiel teilweise ja ganz elegant gelöst, indem an sich in den Arealen nur kleine Gegner rumlaufen, aber da ist ein fetter Oger drin und dem sollte man dann besser aus dem Weg gehen halt und den kann man dann erst später angehen. Also so in der Art soll es ja dann, glaube ich, jetzt auch für den Nachfolgerteil Skyrim kommen, weil die haben gesagt, dieses System wollten die nicht weiter umsetzen.
Ja, was ich das finde ich auch ganz gut, ja.
Bisschen blöd finde an sich so, dass die Reihe sich einfach nicht einig werden kann, welches System denn jetzt für sich ganz gut wäre. Also wenn es in Skyrim so kommt, fände ich das auch klasse, weil ich fand es, wie gesagt, in Morrowind am schlimmsten, dass dieses Extremauswürfeln den nicht so geübten Spieler da wirklich schon eine voll reinhaut in den ersten Spielminuten. Und ich muss zugeben, in Oblivion hat es mich jetzt gar nicht so gestört. Allerdings habe ich auch jetzt vielleicht maximal 20, 25 Stunden in das Spiel investiert und bin da auch nicht so weit gekommen, um jetzt wirklich irgendwann mal so ein Level zu erreichen, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste eigentlich stärker sein, aber bin es irgendwie nicht. Und ich fand das in der Spielzeit, die ich in Oblivion investiert habe, wesentlich angenehmer als in der Spielzeit, die ich in Morrowind investiert habe.
Aber wo wir gerade beim Leveln und beim Stärkerwerden sind, ein wesentlicher Punkt bei Morrowind oder auch Oblivion ist ja das Leveln. Das funktioniert ja, ich habe bestimmte Fähigkeiten, die ich darüber verbessere, indem ich sie halt einsetze. Also wenn ich mit einem Langschwert kämpfe, werde ich auch mit diesem Schwert besser nach und nach, aber jetzt halt nicht mit anderen Waffen. Also ich vergebe jetzt nicht einfach dauernd Punkte auf irgendwelche Sachen, sondern ich werde da besser, was ich halt auch einsetze. Was dann halt zur Folge hatte auch, dass ich halt bei Morrowind, was wahrscheinlich viele noch gemacht haben, dann solche Sachen wie Athletik dann einfach dann so in den Talentbaum mit reingesetzt habe. Und dann bin ich einfach hüpfend durch die Welt gelaufen und bin dann zack im Level aufgestiegen, weil ich dann halt dauernd gehüpft bin und da besser geworden bin. Wie findet ihr das Level-System generell?
An sich ist die Idee cool, aber da muss ich jetzt mal wieder auf die JRPGs umschwenken. Da gibt's ein wunderbares Beispiel, nämlich Final Fantasy II, die haben das genauso gemacht. Und das Problem besteht einfach darin, wenn du dann irgendwann mal eine Mission hast, wo du eben Pfeil und Bogen brauchst und du als allerdings nur dein Schwertskill aufgebessert hast und Morrowind dann natürlich sagt, nee, wir würfeln das jetzt hier aus, dann bist du in dieser Mission, dann hast du in dieser Mission und ja, da sage ich jetzt einfach mal so die Arschkarte gezogen. Und ich find's an sich, also die Idee ist cool. Allerdings muss man da irgendwie so eine Balance schaffen, dass die anderen Attribute nicht zu sehr hinten wegfallen, sondern dass man irgendwie so ein Gleichgewicht schafft in der Nutzung der verschiedenen Waffen und Möglichkeiten, die man hat. Also dass man zum Beispiel auch regelmäßig mal dann eben andere Waffen nutzen muss, damit man später nicht ein Handicap hat.
Ja, wobei ein Handicap wirst du nicht bekommen, weil du kannst ja immer alles so hochleveln, wie du willst. Da gibt's keine Begrenzung, dass man sagt, man kann nur eine Waffe oder so jetzt skillen, ne?
Bei Morrowind gab es ja noch eine relativ angenehme Möglichkeit, dann im Endeffekt zu einem Überhelden zu werden. Gerade wenn man das erste Addon Tribunal gespielt hat, hat man dann sehr gute Möglichkeiten gehabt, dann an extrem viel Geld zu kommen. Und hatte man Geld, konnte man sich in Morrowind seine Skills locker auf 100 hochpowern, wenn man einfach einen guten Lehrmeister gefunden hat. Dem hat man dann halt immer ein bisschen Geld gegeben und dann hat er einen dann hochgepowert. Ging bei Oblivion nicht mehr, da haben sie dann eine Grenze reingebracht. Man durfte ja nur noch eine bestimmte Anzahl an Leveln über einen Lehrmeister dann halt machen. Aber bei Morrowind war es halt so, dass du dann im Nachhinein, wenn du das Geld hattest, dann alles einfach hochpowern konntest.
Ja, also ich fand insgesamt das Level-System sehr gut. Also mir hat das Spaß gemacht. Aber ich finde diese Board-Systeme wie bei Final Fantasy jetzt auch okay. grundsätzlich, ob jetzt Punkte oder auf die Art und Weise, hat beides seine Reize. Ein bisschen blöd finde ich halt nur, das haben wir zum Glück rausgenommen, so Geschichten wie mit dem Springen, was ja total idiotisch war.
Ja.
Das sage ich mal. Es soll ja vernünftiges Verhalten belohnt werden und nicht irgendwie so spastisches Herumspringen.
Das finde ich auch jetzt gut, dass es halt nicht mehr dieses Gewicht hat, weil in Morrowind, gut, habe ich zwar auch gemacht, aber weil es halt eben so extrem belohnt wurde vom Spiel.
Das hat jeder gemacht, springend
rumgelaufen bist.
Aber das war, fand ich dann irgendwie fehlgeleitet. Ne?
Ja, dann insofern ist es ganz gut, dass sie das halt dann auch etwas abschwächen, dass sie dann sagen, okay, das Springen, das powert dich jetzt nicht mehr so hoch. Dann hat man doch einen etwas angenehmeren Spielfluss auch im Endeffekt.
Ja, aber was, sage ich mal, mich auf jeden Fall jetzt total geflasht hat, waren so die ersten Bilder und Videos zu Skyrim, was jetzt ja am 11.11. diesen Jahres rauskommen soll. Die Grafik in Oblivion war ja schon recht gut, aber eben mit so ein paar Handicaps gerade auf der Konsole versehen, dass man das Gras wachsen sehen konnte, gerade wenn man auf einem Pferd sitzt und einen anderen Blickwinkel hatte, konnte man es gut sehen, oder dass eben teilweise auch in der Entfernung die Bäume sehr karg waren oder die Texturen etwas matschig. So die ersten Videos von Skyrim sehen da schon deutlich besser aus, und bisher hat man auch nur Material von den Konsolen gesehen. Die PC-Version soll sogar noch mal besser aussehen, das war ja schon bei Oblivion so, aber so insgesamt macht das Spiel schon richtig Appetit, allein aufgrund der Grafik, und der ganze Stil dieser Welt sieht sehr nordisch aus, also so die Helme und so die Zeichen auf den Rüstungen, das hat alles so ein wenig Wikinger-Style, also dadurch, dass man jetzt ja auch in den hohen Norden zieht, kann ich mir schon vorstellen, dass die dort viele Anleihen an den nordischen Sagen auch genommen haben, und ja, also insgesamt wirkt diese Welt recht düster, verschneit und brutal. Wie ist euer Eindruck so von den ersten Bildern?
Also ich muss also sagen, mein erster Eindruck ist wieder phänomenal. Das war bei Oblivion auch schon so. Und diesmal hat es aber einen ganz anderen Grund, weil die Bilder, die man gesehen hat, vor allem die ersten Bilder, da hat man so eine wunderschöne Berglandschaft gesehen mit Klippen und Wasserfällen. Und man hatte diesmal nicht das Gefühl, dass die Welt einfach nur riesig und generisch ist, sondern dass dass es eben diese Eckpunkte gibt, diese erkennbaren Punkte in der Weltkarte, wo man sagt, dieser Wasserfall, dieser Anblick des Wasserfalls in dieser Grafikpracht, also ich finde auch, dass es grafisch hammergeil aussieht, und da denkt man sich dann einfach, boah, da möchte ich nicht nur einmal vorbeireiten, sondern werde jeden Ritt über diese Klippe da genießen, und so rein von der Optik her bin ich auf jeden Fall schon mal wieder richtig angefeuert von dem Titel. Da muss man mal gucken, was letzten Endes daraus wird.
Ja, ich bin hauptsächlich halt durchs Setting auf jeden Fall schon heiß auf das Spiel. Also Wikinger und Norden, das spricht mich sowieso einfach immer an. Da bin ich sofort dann heiß drauf, und Grafikpracht sieht auf jeden Fall toll aus. Gerade halt im Betracht der Charaktere oder der Charaktermodelle, was man jetzt halt so gesehen hat. Weil da muss man doch schon sagen, ist jetzt halt Morrowind oder Oblivion dann halt doch schon recht karg in den ganzen Animationen und allem. Dass da jetzt halt nochmal ordentlich geschraubt wird, ist doch sehr schön. Und wenn die Welt dann auch noch ein bisschen organischer ist, was man dann, denke ich, aber auch erst im fertigen Spiel wirklich sagen kann, weil der Trailer kann ja sein, dass das jetzt nur eine ganz kleine Ecke der Welt ist. Und wenn ich dann auf einmal die gesamte Welt sehe, kann es natürlich sein, dass es dann im Endeffekt dann doch wieder generisch ist.
Hoffen wir, dass es nicht so ist.
Da müssen wir mal abwarten. Ein bisschen mehr Abwechslung darf's ruhig sein. Also das würde mich doch sehr freuen, weil so gern ich Morrowind und so gespielt habe, muss ich jedem zustimmen. Also die Welt war riesig, aber auch karg und zu generisch.
Ja, was man der Grafik auch wieder zusagen muss. Thomas hat jetzt vorhin ein recht aktuelles Video uns gezeigt, wo man wo der Spieler gegen einen Drachen gekämpft hat. Und ich bin jetzt eigentlich ja nicht so der westliche Fantasy-Freund. Aber dieser Drache, wie der technisch einfach umgesetzt war, das sah so hammergeil aus. Da muss ich schon zugeben, dass mir da so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn ich daran denke, dass ich tatsächlich als Spieler irgendwann im Spiel die Kraft aufbringen könnte, diesen Drachen zu bezwingen. Und wie gesagt, der Drache sieht hammergeil aus. Ich werde das Video einfach mal im Posttext verlinken. Und seht euch diesen Drachen an, diesen Kampf, und stellt euch einfach vor, wie ihr diesen Drachen selbsthändig dann irgendwann erlegt im Spiel, wo ihr dann irgendwann wirklich aufgelevelt seid. Und so eine Situation, wenn ich die in dem Spiel erleben kann, dann ist das Spiel auf jeden Fall für mich auch ein Muss.
Da fällt mir gerade ein, Kampfsystem gab's ja bei Morrowind, war das ja noch recht umständlich, wenn man jetzt zum Beispiel Kämpfer war und wollte dann aber doch ein bisschen zaubern, da musste man halt umständlich dann immer umherspringen. Also ich musste dann halt mein Schwert wegstecken, musste dann freie Hände haben und dann konnte ich dann halt zaubern. Und dann haben die ja bei Oblivion es so gemacht, dass ich auch, wenn ich eine Waffe in der Hand habe, dass ich dann immer noch zaubern kann. Und dieses Zusammenführen von Kämpfen und Magie, hoffe ich, dass es jetzt dann auch wieder genauso flüssig, und das scheint ja auf den Bildern so zu sein. Er hat ja ein Schwert in der Hand gehabt und in der anderen Hand irgendwie sowas Feuermäßiges dann auch gehabt. Das finde ich auch schon mal gut, dass man das auch wieder beides dann halt kombinieren kann.
Ja, ich fand also das Kampfsystem in Oblivion auch ziemlich fair, also was zum Beispiel die Aktion mit dem Schild anbelangt, dass man damit Pfeile abwehren konnte, und dass dieses Auswürfen der Angriffsstärke diesmal wirklich nicht so prägnant war wie in Morrowind noch. Und wenn man da eine gute Balance schafft und wenn die Entwickler das schaffen, so wie Thomas vorhin gesagt hat, dass man eben die Gebiete recht fair mit Gegnern besetzt und dann eben immer nur pro Gebiet ein, zwei riesige Gegner da verteilt sind, dann könnte das auch für West-RPG-Muffler wie mich durchaus mehr Reiz gewinnen, als einem zuerst lieb ist.
Das wäre auf jeden Fall schön.
Ja. Ja, was ich auf jeden Fall da auch noch ganz beachtlich finde, das muss man auch sagen, ist die Weitsicht in dem Spiel. Also quasi der Haken, der bei Oblivion eben vorhanden war, dass man nicht so unendlich weit gucken konnte. Hier in den bisherigen Videos konnte man immer bis zum Horizont gucken, und man weiß in dem Spiel auch, dass man dann auch auf die Berge draufklettern kann, die man irgendwo da am Horizont sieht. Und ich finde, das trägt dann auch nochmal unheimlich so zur Atmosphäre innerhalb von solch einer Spielwelt bei. Und in den Videos bisher scheinen dann auch solche grafischen Dinge wie eben Gras wachsen oder so irgendwo ja eingeschränkt zu sein, dass man eben nicht diese grafischen Nachteile hat auf der Konsole. Aber da muss man mal abwarten, wie es dann tatsächlich dann auch zu Hause aussieht, ob die etwas geschönt sind, die Videos, oder ob das dann tatsächlich auch in dieser vollkommenen Pracht auf der Xbox läuft. Ansonsten wäre das schon fast ein Grund, vielleicht dann doch nochmal sich das Ganze auf dem PC anzuschauen.
Ja, ich bin echt gespannt, wie es auf der Konsole dann im Endeffekt aussehen wird. Und was ja dann auch, oder wovon man ja dann auch ausgehen kann, dass dann halt diese Engine dann auch irgendwann für die Fallout-Spiele dann mit Sicherheit dann auch genutzt werden kann.
Da gehe ich von aus, ja. Also meistens ist es ja parallel genutzt, ne, bei denen. Und das nächste Fallout, vermute ich mal, kommt bestimmt.
Ja. Ja. da machen wir bestimmt auch mal wieder einen Podcast drüber, weil nach meinen Fallout 3 Erfahrungen habe ich da auch noch einiges zu erzählen. ich versuche ja jetzt, das merkt man vielleicht auch so an den Themen, die wir jetzt über die letzten 20, 30 Folgen hatten, mehr in diese West-RPGs einzusteigen. Und die Elder Scrolls-Reihe war da leider ein eher negativ Beispiel, obwohl ich, wie gesagt, auch an Oblivion eine Menge Spaß hatte, aber sonst hätte ich da nicht die 20, 25 Stunden reingesteckt, obwohl man dann natürlich als Fan da wesentlich mehr reinsteckt. Aber allein, dass es mich schon für diese Zeit gefesselt hat, zeigt ja, dass diese Reihe auch für nicht die größten Freunde dieses Genres durchaus was zu bieten hat. Und ich bin echt gespannt, wie Skyrim letzten Endes da, auf was das hinauslaufen wird alles. Und freue mich da auch zum Beispiel, einer der Punkte, die wir noch gar nicht erwähnt haben, man darf ja in den Spielen sich immer selbst einen Charakter erstellen, und ich bin ja ein riesiger Fan von Charaktereditoren. Und ich weiß jetzt schon, dass ich da wieder direkt die erste halbe Spielstunde damit verbringen werde, meinen Charakter erstmal schön an die Welt anzupassen. Und da dann auch mit diesem die Welt von Skyrim da unsicher zu machen.
Ja, das hat auf jeden Fall seinen Reiz. Charaktererstellung ist auf jeden Fall was Tolles. Das war nämlich so ein Punkt, der mich bei Gothic zum Beispiel immer gestört hat, dass man dann halt diesen definierten Charakter dann im Endeffekt hat.
Ja, diesen Uncharakter. Das finde ich einfach schön, wenn er dann halt... Das ist ja der namenlose Held immer. Also das finde ich auch von der Designentscheidung her blöd.
Ja, ich bastel da gerne dann halt am Helden dann einfach rum und... modelliere dann Gesicht und sag dann die Frisur, die Haarfarbe und so und so und so. Das macht mir irgendwie dann tierisch Spaß. Und ich meine, im Endeffekt, wenn ich dann drüber nachdenke, mit dem Charakter muss ich jetzt die nächsten x Stunden dann halt verbringen und habe dann die Möglichkeit, den halt anzupassen. Das finde ich schon ganz schick.
Ja.
Und Maurice, ich weiß gar nicht mehr, du hattest bei Mass Effect ja auch eine weibliche Shepard, weil ich habe letztens noch gelesen, dass der Anteil der weiblichen
18%
sehr gering ist. Aber wir beide haben einen.
Ja. Ne? Und was ich übrigens interessant fand und das gar nicht wusste, für Mass Effect 3 wird jetzt erstmals ein weibliches Standardmodell definiert.
Ja.
Was ich gar nicht wusste, dass es in den ersten beiden Teilen nicht war, weil ich mir da auch, wie gesagt, eher selbst einen Charakter erstellt habe. Aber ich fand es...
Ja genau, hatte ich auch direkt gemacht und war dann über diese Meldung doch sehr erstaunt, dass jetzt erst ein weibliches Standardmodell kommt.
Ja.
Und ich weiß die Prozentzahl nicht mehr. Wie viele eigentlich dieses männliche Standardmodell genommen haben, waren doch wirklich extrem. Also ja.
Da war ich auch ein bisschen überrascht.
Also ich hatte auch eine Frau, war aber ganz verwirrt, als ich Mass Effect 2 dann gespielt habe, weil ich das vergessen hatte. Ich hatte den ersten Teil auch mit meiner selbstgemachten Frau da irgendwie gespielt und danach hat man ja auf allen Screenshots immer diesen Shepard mit den kurzen schwarzen Haaren gesehen. Ich starte den zweiten Teil und denke, hä? Die sieht ganz anders aus, das ist eine Frau. Und dann fiel mir ein, ach, den hatte ich mir selber gemacht, den Charakter, der ist jetzt importiert worden. Aber da war ich auch relativ erstaunt, ja.
Ja, ja. Ja, wobei ich bei den Elder Scrolls Spielen dann wieder doch ziemlich gemischt aufnehme, dass man dann eben doch gezwungen ist, sich einen Charakter zu schaffen, weil ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber der Charakter hat weder in Oblivion noch in Morrowind gesprochen, ne?
Ich glaube, da gab es insgesamt eh kaum Sprache, wenn ich mich jetzt so recht entsinne. Ich glaube, da waren sehr viele Lesetexte.
Also Morrowind war extrem viel Lesetexte.
Aber Oblivion hatte ziemlich viel Sprachausgabe, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, dann waren es aber immer die gleichen vier Sprecher, irgendwie sowas. Also da, ich habe sehr schlecht in Erinnerung.
Nee, Oblivion hatte zwar immer die gleichen Sprecher, aber Oblivion war halt schon extrem stark vertont. Also ich glaube, da musste man eigentlich so gut wie nichts mehr lesen. Aber Morrowind, da haben die Charaktere vielleicht gerade mal Hallo gesagt und dann hatte man diesen riesen Text da stehen. Das,
ja, noch so eine Schwäche des Spiels. Also was ich immer gehasst habe und wo ich nicht verstehe, wieso man sich da nicht zum Beispiel an so einem Mass Effect eben orientiert, das Questlog.
Man öffnet das ist
in Morrowind das Questlog. Man hat 20 Quests angenommen und muss erstmal 2 Millionen Seiten da durchblättern, weil die Questbeschreibungen nicht so 2-3 Sätze sind, geh in dieses Dorf und erledige das, sondern da sind dann richtige Geschichten geschrieben.
Vor allen Dingen, du hast in Morrowind dieses Buch gehabt,
ja.
Dieses Buch, wo einfach alles reihenweise reingeschrieben wird und da gab es keine Markierungen und kein Nichts und du musstest dann irgendwann, wenn du wirklich dann halt extrem viel Zeit reingesteckt hast und gemacht hast, hattest du dann, was weiß ich, 100, 200 Seiten, die du dann wirklich alle durchblättern musstest, wenn du einen bestimmten Hinweis nochmal gucken wolltest. Wenn dir kam gerade der Gedanke, ach, da war doch mal so eine Aufgabe, die ich noch zu Ende bringen wollte. Und dann standst du erstmal da mehrere Minuten lang, Blätter, 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 Blätter und liest es und hast dann irgendwann gedacht, ach, scheiß auf die Aufgabe, ich gehe einfach weiter.
Ja, das verstehe ich nicht, wieso man sich da nicht auf so diesen Mass Effect wählt, weil ich finde...
Aber das ist ja alles besser geworden, also da will ich jetzt auch nicht so sehr...
Das war jetzt auch wirklich nur auf Morrowind spezialisiert.
Ja.
Da finde ich es in so einem Mass Effect eben sehr angenehm, wenn da einfach wirklich so ein kleiner Textballen ist und rechts nochmal eine Beschreibung, wenn du es genauer wissen willst, aber dass dieser kleine Einleitungstext schon genügt, um dir zu sagen, wo du hin musst, was du tun musst und wieso du das tust. Und da war ich in Morrowind doch sehr geschockt, als ich, wie gesagt, ja. Morrowind war auch eines der ersten westlichen RPGs, wo ich mich wirklich versucht habe einzulassen. Und dieses Questlog, das ist mir echt wie so ein Albtraum in Erinnerung geblieben.
Ja, das ist immer die Sache, ne? Wenn man sich da so verwirrt oder wenn man so verwirrt wird von solchen komischen Aufzeichnungen, ist nicht gut.
Ja.
Aber gut, ich meine, das hat sich ja über die Jahre schon.
Das ist doch sehr realistisch. Du musst dir vorstellen, du bist dann halt dieser Held und schreibst dann nach und nach immer alles in deinem Buch und dann hast du mal im Moment ein paar Wochen Pause gemacht und dann willst du wieder wissen, so, bin ich stehen geblieben? Ach, ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Ja, ist halt immer dann blöd, wenn man nach 4-wöchigen Pause wieder einsteigen will. Wenn man einmal im Fluss ist, dann weiß man das. Aber ansonsten, ganz grausam.
Nee, da ist das schon jetzt wünschenswert, dann halt wie bei Oblivion, dass ich dann halt auch dann gucken kann ins Questlog, okay, der Quest ist offen, muss ich jetzt gerade das und das machen, dann sagt mir auch noch ein Pfeil, in etwa da musst du hin auf der Karte. Da kommt man wieder schnell ins Spiel rein und hat dann nicht das Problem, dass man dann irgendwie erstmal, was weiß ich, zig Seiten lesen muss, um überhaupt zu wissen, was man überhaupt getan hat zuletzt.
Ja, generell die Komfortfunktion in Oblivion fand ich sehr angenehm, dass zum Beispiel auf dem kleinen Kompass unten oder oben, irgendwo war der auf dem Bildschirm zu sehen, dass auf diesem kleinen Kompass immer auch so ein paar Pfeile angezeigt wurden mit Hauptzielen und Nebenmissionszielen. Und da konnte man sich doch ganz gut orientieren. Und wie gesagt, ich bin eher der Hauptstory-Spieler gewesen. Ich bin dann auch eher der Hauptstory nachgegangen und fand es da sehr erfrischend, im Gegensatz zu Morrowind, dass ich dann auch mal wusste, wo ich hin muss und da auch hingefunden habe.
Ja, vor allen Dingen auch mit Schnellreisesystem und alles. Und ach ja, bei Morrowind, wenn man reisen wollte, das kostete natürlich noch Geld. Muss davon auch nicht vergessen.
Ja.
Das waren alles so Punkte. Also das war echt nicht freundlich für den Spieler. Also ich würde es auch, glaube ich, jetzt nicht mehr spielen wollen, aber damals hatte ich da doch recht viel Spaß dran. Aber jetzt, wo man sieht, wie es besser geht, dann möchte man es dann doch, glaube ich, nicht mehr anfassen.
Ja, wobei Pferde immer so das Problem waren. Ich hatte dieses coole schwarze Dämonenpferd bei Oblivion, das ist dann irgendwann mal verloren gegangen. Keine Ahnung, in welcher Schlucht das wahrscheinlich jetzt noch sitzt, weil es mir nicht nachlaufen konnte. Normalerweise findet man ja die Pferde immer irgendwann wieder vor den Städten wieder, wenn man die irgendwo in der Pampa hat liegen lassen, aber ja, in dem Fall war es dann weg.
Meins ist leider auch irgendwo abhanden gekommen und ich habe mir einmal in dem Spiel dann eins irgendwie besorgt und dann ist es abhanden gekommen und dann habe ich dann höchstens dann mal eins geklaut, aber ich habe mir dann nie wieder geguckt, dass ich mir wirklich eins besorge.
Das erinnert mich an die Pferdegeschichten aus dem Red Dead Redemption Podcast.
Ja, da habe ich ja dann, da gab es ja wenigstens die Möglichkeit, was ich dann halt später erst gecheckt habe, nachdem ich das Pferd verloren habe und dann als rumgelaufen bin, dass man dann einfach ins Menü muss und dann anklicken kann, dass das Pferd halt wiederkommt. Ach.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich fand Oblivion war auch für mich als Nicht-West-RPGler ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und wenn Skyrim jetzt weiter diese Entwicklung geht, diese von Morrowind, die ich mitgemacht habe, von Morrowind an schon gemacht haben, dann kann Skyrim echt was ganz Großes werden, was auch mich wirklich in seinen Bann ziehen kann, obwohl ich weder ein großer Fantasy-Freund bin, noch ein großer West-RPG-Freund. Und allein schon, dass ich wirklich doch gespannt bin auf diesen Titel, spricht er schon für sich, wenn eben so ein West-RPG-Noob wie ich dann doch da sehr interessiert dran ist.
Ja, ich denke allein die Tatsache, dass ja mittlerweile auch diverse Fallout-Spiele rausgekommen sind, da hatte die Firma auf jeden Fall die Möglichkeit, auch ein wenig Storytelling und so weiter dran zu üben. Und ich glaube auch, dass man versuchen wird, die Spieler, die Fallout gut fanden, was ja nicht wenige sind, dann eventuell auch bei Skyrim jetzt verstärkt einsteigen, indem man das einfach irgendwie spielerisch so ein bisschen schmackhafter macht für alle. Aber gut, ich denke, da muss man einfach gucken, wie das aussieht, wenn das Spiel rauskommt. Man kann noch viel spekulieren. Ich freue mich auf jeden Fall für den 11. oder auf den 11.11. diesen Jahres. Urlaub habe ich noch nicht genommen und vorbestellt ist es auch noch nicht, aber das wird sicher noch kommen, also zumindest mit dem Vorbestellen. Und was ich auch empfehlen kann, ist, für Oblivion hatte ich mir dieses fette Begleitbuch dazu geholt. Das hat auf jeden Fall das Spielen auch nochmal deutlich interessanter gemacht, indem man dann auch viele Geheimnisse und so weiter aufspüren konnte, mit Hilfe des Buches natürlich, aber man hat auf jeden Fall die Spielwelt so in der Gesamtheit damit erleben können und ich bin jetzt auch nicht so der Freund davon, immer irgendwie neben der Xbox dann auch noch den Laptop da liegen zu haben, um da irgendwie im Internet noch nebenher zu lesen. Also dieses Buch war sehr gut, ich hoffe, da gibt's auch wieder eins für den nächsten Teil.
Ich glaube auch, gelesen zu haben, wenn man es vorbestellt, was ich dann, denke ich, auch machen werde, kriegt man als kleines Goodie dann noch eine hübsche Karte dann dabei vom Spiel.
Eine Stoffkarte war das, glaube ich, sogar, ne?
Eine Stoffkarte, ja. Also schon etwas Edleres, jetzt halt nicht so eine Effe-Papierkarte. Also von daher ist es schon ein schönes Goodie als Vorbesteller.
Wo muss man es bestellen dann?
Weiß ich nicht. Ich habe es nur gelesen, dass es halt als Vorbestelleraktion ist. Da müssten wir vielleicht mal gucken, ob es generell gilt oder ob nur bei bestimmten Händlern.
Wahrscheinlich beim GameStop.
nee. Ich guck mal bei Amazon nachher.
Sehr schön. Ja, aber ich glaube, dann haben wir auch alles zu dem Thema erstmal abgehandelt. Alles Weitere wird dann erst am Ende des Jahres folgen. Ja, von meiner Seite aus ist das Thema abgerundet. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr zwingend loswerden wollt?
Ja, ich würde sagen, am 11.11. wird gespielt und 3, 4 Wochen später wird dann ein Podcast dazu gemacht.
Mit Sicherheit.
Also Podcast kommt, ob 3, 4 Wochen, müssen wir mal schauen, wie groß das Spiel ist und wie viel Zeit wir uns dann fürs Spiel nehmen wollen.
Ja, komm,
Aber
Thomas nimmt
Podcast
sich
kommt.
Urlaub, du nimmst dir Urlaub, ich ich werde dann auch irgendwie mal gucken, was mit der Zeit da geht und dann dann muss halt eben mal 3, 4 Wochen Dauer gezockt werden.
Ah, doch, doch, kriegen wir hin. Also der Podcast wird, denke ich, auf jeden Fall kommen und vor allen Dingen gerade jetzt so als dich als West-RPG-Muffler könnte es ganz interessant werden, dann halt da dann unsere Meinungen zuzuhören, denke ich.
Ja, fein. Dann haben wir es, glaube ich, für diese Woche. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis demnächst, euer Thomas.
Macht es gut, euer Andreas.
Ja, zockt nicht zu viel. Gibt da noch ein Leben da draußen. Das Wetter ist diese Woche doch ein bisschen besser, zumindest hier in Berlin. Und ja, von mir auch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.
There is one they fear in their tongue. He is Dovahkiin, Dragonborn. Holy shit, what is this? Forged in God's very flames. Do mine eyes tell me lies? A new Elder Scrolls game. Time is nigh, I must fly. Venture forth on my quest. Goodbye ma, goodbye pa, and goodbye girlfriend's breasts. I'll be off as a rough. Catch you later, Hyrule. I'll be gone, I'll be on. I'm no longer your fool. The crab filled the gap while I waited to begin the adventure of my life in the land of Skyrim.